dürfen, für euch predigen zu dürfen. Und auch heute habe ich euch wieder einen Schauspieler mitgebracht. Heute wird es, glaube ich, nicht so schwer, den Namen zu erraten. Auch das ist ja mittlerweile eine Größe in Hollywood, die viele von euch kennen werden, wenn sie das Bild hier sehen. Ihr dürft gerne reinrufen, wer ist denn dieser Schauspieler? Nicht Leonardo. Das ist Matt Damon, genau. Matt Damon hat mal in einem Film vor ein paar Jahren gespielt, in dem er eigentlich meiste Zeit nur er zu sehen ist in dem Film. Da sind kaum andere Personen zu sehen, da sieht man fast die meiste Zeit in dem Film nur ihn. Wisst ihr, welcher Film das sein könnte? Genau, der Marsianer, da haben wir es schon. Heute war es nicht so schwer, den Film zu finden. Ja, der Marsianer, um was geht es in diesem Film? Es geht darum, dass ja, eine Expedition zum Mars gestartet wird. Matt Damon ist Teil dieser Expedition, aber durch einen unglücklichen Unfall passiert es, dass so ziemlich die ganze Crew verloren geht, viel an Ausrüstung kaputt geht und Matt Damon als Hauptfigur, als einziger diesen Unfall überlebt und fortan alleine auf dem Mars ist. Und er muss irgendwie lernen, zurechtzukommen. Er muss sich durchkämpfen, er versucht dann Kartoffeln anzubauen, damit er irgendwie eine Chance zu überleben hat. Er versucht das mit der Technik, die da noch übergeblieben ist, aus Wrackteilen und was auch immer. Und in diesem Film wird Matt Damon eine Sache ganz klar und deutlich. Nämlich, wie sehr der Mensch doch abhängig ist von Versorgung. Wie der Mensch abhängig ist von Wasser, von Essen, auch von Gemeinschaft. Auch das merkt Matt Damon sehr stark, dass die Einsamkeit ihm da sehr zu schaffen macht. Aber man lernt wirklich, wie abhängig der Mensch von Versorgung ist. Und ich finde diesen Gedanken eigentlich sehr interessant, weil an Erntedank erinnern wir uns eigentlich genau an diese Tatsache, dass wir eigentlich so abhängig sind von der Versorgung durch Gott, dass wir abhängig von Gottes Versorgung sind. Und darum soll es auch heute gehen in der Predigt. Das Predigtthema lautet, alles kommt vom Herrn. Und wir werden später auch sehen, dass alles auch auf Christus hinweist. Alles kommt vom Herrn und alles weist auf Christus hin. Darum soll es heute gehen. Ich habe vor, mit euch ein paar unterschiedliche Bibelstellen anzuschauen. Wir gehen da querbeet durch die Bibel so ein bisschen. Und ich möchte mit euch starten mit einem Psalm. Ja, Psalme nehme ich ja gerade durch, deswegen dachte ich, wir starten auch mal mit einem Psalm. Und zwar Psalm 104, Verse 14 bis 15. Da steht, du lässt das Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen zum Dienst des Menschen, um Brot hervorzubringen. Aus der Erde und Wein, der des Menschenherzen erfreut, um das Angesicht glänzen zu lassen vom Öl und Brot, das des Menschenherzen stärkt. Also da wird so in der Kette eigentlich recht schön deutlich gemacht, diese Versorgung, die Gott hier uns Menschen bereitstellen möchte, die ja, wir auch Jahr für Jahr erleben dürfen. Ja. Alles, was wir auf den Feldern, Gärten und Tischen sehen, das ist ein Werk Gottes. Das ist das, was diese Verse auch ausdrücken. Das kommt alles von Gott, weil er das für uns geschaffen hat. Er erhält die Schöpfung und er versorgt uns auch täglich. Das will diese Stelle hier deutlich machen. Ich habe mir gedacht, ich möchte mal einen kleinen Ausflug mit euch in ein paar Statistiken machen, und zwar über die globale Landwirtschaft. Ich habe mich so gefragt, was essen wir Menschen denn eigentlich so und was für Pflanzen nutzen wir denn? Und als ich da so ein bisschen recherchiert habe, fand ich es sehr bemerkenswert, dass es dieser Satz hier, die Menschheit heutzutage baut im Wesentlichen eigentlich nur 40 Nutzpflanzen an, von der sie sich schwerpunktmäßig ernährt. Ja, also es sind 40 Pflanzen. Was würdet ihr vermuten, welche Pflanzen sind denn das? Kartoffel, Reis, also, nochmal, die Karotte, gucken wir mal, ob die dabei ist, Weizen, ja, Döner, gutes Beispiel, ja. Mais, genau. Soja, ja. Was meint ihr denn, was auf Platz 1 ist? Weiß, Meizen, Reis, Kartoffel. Ich sag's euch, ich zeige euch mal die Tabelle, die ist jetzt platziert, also Platz 1 bis 8, glaube ich, ist es. Platz 1, Zucker. Das meiste, was wir Menschen heutzutage essen, ist Zucker. Und dann kommt erst Mais, ja, mit 1,2 Milliarden Tonnen. Also wir sind hier in den Milliarden Tonnen weltweit, sprechen wir hier von. Also dann seht ihr, dann kommt der Reis und der Meizen, Weizen, ja, die sind relativ nah. Und dann Kartoffel, ja, auch noch so auf Platz 6. Aber das sind so die 8 meistgenutzten Pflanzen, die wir Menschen verspeisen auf dieser Erde. Je nach Region natürlich auch unterschiedlich, aber das ist der Verbrauch. Ich habe mir gedacht, okay, ich möchte noch ein bisschen weitergehen. Weltweit angebaut werden, also das waren jetzt die schwerpunktmäßigen Pflanzen, neben diesen 40 Hauptnahrungspflanzen werden 110 weitere Nutzpflanzen angebaut. Nochmal? Tomaten, genau, die sind auf der Liste, da sind auch unsere Karotten dann zu finden. Da haben wir noch so einiges. Also ich zeige euch auch mal die Liste hier, das ist auch eine kleine Auswahl. Zum Beispiel Kiwi, das ist jetzt nicht sortiert nach Platz, das ist unterschiedlich. Tomaten, Zwiebeln, Birnen, Grapefruit, Äpfel sind bestimmt auch mit hohen Millionenzahlen vertreten. Aber das sind jetzt nur Millionen Tonnen. Ja, und da merkt ihr, das ist so das, was wir verbrauchen. Also 40 und nochmal 110, also wir könnten sagen, so heutzutage, wir Menschen nutzen 150 Pflanzen zum Essen. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Was glaubt ihr, wie viele essbare Pflanzen hat Gott eigentlich erschaffen? Was würdet ihr sagen? Ihr könnt mal ein paar Zahlen in den Raum schmeißen. Alle? Ja, nicht alle. Alle sind nicht gesund. Da gibt es ein paar giftige. Tausende? Ja. Also 10.000 höre ich. Millionen nicht, nee. Also wir Menschen, wie gesagt, wir nutzen 150 Pflanzen. Essbar hat Gott geschaffen 30.000 bis 35.000. So, ich weiß nicht, wer von euch gerne kocht. Ich bin jemand, der kocht sehr gerne. Ich bin auch so ein kleiner Gourmet. Wenn ich mir vorstelle, dass es noch an die 30.000 Geschmäcker gibt, die wir Menschen nicht kennen, das lässt Kochherzen höher schlagen. Das kann ich euch sagen. So, warum ich diese Statistik für euch heraussuche, ist, ich will damit deutlich machen, wie umfangreich Gott uns eigentlich versorgen möchte, wie viel er uns eigentlich in der Schöpfung bereitgestellt hat, um uns zu versorgen. Und daran merken wir auch, wie wichtig Gott es ist, uns zu versorgen. Ja? Es zeigt, wie umfassend Gott uns versorgen möchte. Matthäus 6, Vers 26, da macht Jesus es an den Vögeln deutlich, seht hin auf die Vögel des Himmels, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als diese Vögel? Gott möchte uns umfangreich versorgen. Das ist auch der erste Punkt, den ich uns weitergeben möchte. Gott ist unser allumfänglicher Versorger. Das ist das, was die Bibel uns deutlich machen möchte, was wir auch an der Schöpfung sehen, dass Gott uns allumfänglich versorgen möchte. Dazu auch nochmal ein Vers aus 5. Mose 8, da finden wir auch dieses Versorgen, aber mit einem kleinen Beisatz. Und du sollst essen und satt werden und den Herrn, dein Gott, wegen des guten Landes segnen, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Da merken wir, da ist auf der einen Seite wird das Segnen oder das Versorgen deutlich, aber gleich im Anhang sagt Gott diesen Satz, vergiss nicht, dass Gott dir das gegeben hat. Ja, also das hier ist eine Warnung, dass dieser Wohlstand, dieses allumfängliche Versorgen, ja, uns dazu bringen kann, dass wir vergessen. Und Wohlstand kann uns vergessen lassen, wem wir das alles verdanken. Jesus erzählt auch ein Gleichnis zu in Lukas 12. Ich werde das nur kurz widerspiegeln. Das ist das Gleichnis von dem reichen Bauern, der sich überlegt hat, ich habe so viel, ich baue mir jetzt noch größere Scheunen, dass ich noch mehr habe und dann gehe ich in Ruhestand und lasse es mir gut gehen. Und was sagt Gott dann zu ihm? Du Narr, du Dummkopf, noch heute Nacht werde ich deine Seele von dir fordern. Und das macht deutlich, da hat jemand vergessen, von wem er versorgt wird. Und Jesus warnt davor, vor dieser Habsucht, vor dieser Gier. Und Erntedank erinnert uns daran, dass wir Gott ins Zentrum unseres Dankes stellen sollen. Wir sollen nicht vergessen, dass wir Gott das alles verdanken, dass er uns so versorgt. Gott ist unser allumfänglicher Versorger und daher sollten wir nie vergessen, ihm zu danken. Das macht Gott hier deutlich. Wir sollten es nie vergessen, dass wir Gott das alles verdanken, was wir haben. Ich habe hier einen Gedanken mitgebracht von jemandem, von einem Pfarrer. Ich habe leider den Namen nicht dazu. Aber er gibt hier so einen Gedanken weiter, den ich recht interessant fand. Was heißt Ernte? Fragte ich einige Kinder am Erntedanktag. Eine Zigarettenmarke, sagte darauf ein Junge. Tatsächlich, viele Menschen haben heute keine Beziehung mehr zur Ernte. Sie fahren zum Supermarkt, holen sich alles Notwendige aus den Regalen. Mein Nachbar schaute mir kürzlich bei der Gartenarbeit zu und fragte, haben Sie das denn alles noch nötig? Als ich mich als frischer Lehrling bei einem Chef für meinen Lohn bedankte, wurde ich von meinen Kollegen zurechtgewiesen. Für den Lohn bedankt man sich nicht, den hat man sich doch schwer erarbeitet. Diese Beispiele machen uns deutlich, dass wir in unserer Leistungsgesellschaft vom Anspruchsdenken geprägt sind. Und dass bei uns das Danke-Sagen selten geworden ist. Wir sind stolz auf unser Können und den Wohlstand, den wir uns erwirtschaftet haben. Als rückständig wird der belächelt, der seine Hände zum Dankgebet faltet. Frage, ist es unser Verdienst, dass wir hier wohnen? Dass wir nicht im Armenviertel von Indien geboren sind oder als Beduinenkind in der Sahelzone leben müssen? Oder in Ländern, wo Dürre und Überschwemmungen das mühsam Angepflanzte schlagartig vernichten. Wir genießen viele Vorzüge, die uns einfach zugefallen sind. Gott ist zornig über die gedankenlose Selbstverständlichkeit, mit der wir die vielen guten Dinge beanspruchen. Wie oft mag er auf unser Dankeschön vergeblich warten. Wir wollen es uns angewöhnen, öfter an den Geber der vielen guten Gaben zu denken, an unseren Gott. Ihm wollen wir danken für den Frieden, die Versorgung, die Wohnung, den Arbeitsplatz, die Gesundheit. Gott wartet auf unser Danke und er hat ein Recht darauf, nicht nur heute. Ich finde, dieser Gedanke von diesem Pfarrer macht es deutlich, Gott ist unser allumfänglicher Versorger, aber wir sollten nie vergessen, ihm dafür zu danken. Ja, ich möchte mit euch ein bisschen weitergehen, ein paar weitere Bibelstellen anschauen. Aber ich habe mir gedacht, ich mache mit euch einen Ausflug jetzt in die Psychologie. Ich habe mal geguckt, Psychologie und Dankbarkeit, das wurde recht breit untersucht. Also da gibt es wirklich profunde Studien darüber. Und man hat so ein bisschen mal rausgesucht, welchen Effekt hat denn Dankbarkeit auf das Leben? Also wurden Menschen untersucht, die sehr dankbar leben und man hat dann ja, da einfach Untersuchungen gemacht und einiges festgestellt. Und ich möchte das mal so ein bisschen gegenüberstellen, was denn die Psychologie rausgefunden hat und was wir vielleicht schon in der Bibel irgendwie angedeutet finden. Also zunächst mal die ganz psychologischen Feststellungen. Dankbare Menschen erleben mehr Freude und haben weniger negative Gefühle. Das ist das Erste, was die Psychologie herausgefunden hat. Das Nächste, Dankbarkeit senkt die Ängste und depressive Zustände. Ja, also auch wissenschaftlich erwiesen. Dann hier, dankbare Menschen schlafen besser und ruhiger. Dankbare Menschen werden als freundlicher und hilfsbereiter erlebt. Sie bauen tiefere Beziehungen zu anderen Menschen auf. Und auch hier der nächste Punkt. Dankbare Menschen kommen besser durch Krisen und behalten ihre Hoffnung. Und Dankbarkeit führt zu einem positiven Blick nach vorne in die Zukunft. Ja, das ist alles das, was die Psychologie so selbstständig herausgefunden hat. Und jetzt möchte ich euch ein paar Bibelverse dem gegenüberstellen. Zum Ersten, dankbare Menschen erleben mehr Freude. Freut euch alle Zeit, betet unablässig und sagt in allem Dank. 1. Thessalonicher 5. Da steht der Dank im direkten Bezug zur Freude. Freut euch alle Zeit und sagt Dank. Dann gehen wir zum Nächsten. Dankbarkeit senkt die Ängste. Seid um nichts besorgt, sondern in allen sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Danksagung, seid nicht besorgt. Dankbare Menschen schlafen besser und ruhiger. Hier haben wir David im Psalm 4. In Frieden will ich mich niederlegen und sogleich einschlafen, denn du, Herr, allein lässt mich in Sicherheit wohnen. David, ein dankbarer Mensch. Dankbare Menschen werden als freundlicher erlebt. Seid gegeneinander gütig, mitleidig und vergebend, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat, schreibt Paulus an die Epheser. Dankbare Menschen kommen besser durch die Krisen. Seid in der Hoffnung fröhlich, in der Bedrängnis ausharrend, im Gebet anhaltend. Paulus an die Römer. Und als Letztes noch, Dankbarkeit führt zu einem positiven Blick. Die Güte des Herrn ist, seine Barmherzigkeiten sind jeden Tag neu, groß ist deine Treue. Ja. Muss hier nochmal gerade an Cornelia Mack vom Frauenfrühstück denken. Die hat das auch so schön gesagt. Sie hat gesagt, die Psychologie, ja, schön und nett, aber die Bibel hat es meistens schon immer vorher gewusst. Und sie selber sagt, die Bibel ist das beste Therapiebuch, das man sich wünschen kann. Und sie sagt auch, Jesus ist der beste Therapeut, den man sich vorstellen kann. Und hier sehen wir auch wieder, wie die Bibel Dinge deutlich macht, die die Psychologie viele Jahre später erst rausfindet. Aber es ist schön zu sehen, welche Effekte Dankbarkeit hat. Ich möchte hier nochmal 1. Thessalonicher 5 herausgreifen. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dank soll nicht nur an Erntedank stattfinden. Nicht nur einmal im Jahr, nur weil es heute ist, sagen wir alle Danke und das war's. Nein, es soll täglich stattfinden, sagt in allem Dank. Ein anderes Beispiel, Hiob 2, wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollen wir da nicht auch das Böse annehmen? Sollen wir da auch noch nicht das annehmen, was manchmal unangenehm ist, wenn Gott uns das gibt? Dank soll in jeder Situation sein, weil wir wissen dürfen, Gott lenkt unser Leben, auch wenn es manchmal durchs dunkle Tal geht. Gott lenkt das Leben und wir sollen dankbar dafür sein, dass er uns durch solche Situationen lenkt. Ich glaube, was uns hier diese Bibelstellen deutlich machen wollen, ist, Dankbarkeit soll unsere Lebenseinstellung sein. Wir sollen diese Lebenseinstellung haben, dankbar zu sein. 2. Korinther 9, da wird es noch deutlicher. Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, der wird euch Saat darreichen und vermehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und was sind diese Früchte der Gerechtigkeit, die da wachsen? Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Also Dankbarkeit führt auch dazu, dass Gott nicht nur natürliche Ernte schenkt, sondern auch geistliche Frucht. Also es geht nicht nur um materielle Versorgung, sondern auch darum, dass Gott geistliche Frucht in uns hervorbringen möchte. Dankbarkeit soll unsere Lebenseinstellung sein, denn das führt zu geistlichem Wachstum. Dankbarkeit soll unsere Lebenseinstellung sein, denn das führt zu geistlichem Wachstum. Hier habe ich zwei kleine Geschichten für euch, woran ich finde, dass das deutlich wird, dass Menschen das im Leben als Lebenseinstellung für sich angewandt haben. Das erste findet auf dieser Insel hier statt, im Hintergrund der Insel Aniwa im stillen Ozean. Da war eine große Hungersnot. Die Kinder in den beiden Waisenhäusern von Missionar Paton beteten täglich, es möchte doch bald das Missionsschiff Nahrung bringen. Als nun eines Tages mit dem Schiff die ersehnten Lebensmittel kamen, rollten die Kinder voller Freude ein Fass mit Schiffszwieback vor die Tür des Vorratshauses. Missionar Paton machte das Fass auf und gab jedem Kind einen Zwieback. Er erzählt, zu meinem Erstaunen hielt jeder sein Geschenk in der Hand, ohne zu essen. Ich wusste, sie mussten hungrig sein. Was, rief ich, wollt ihr denn Zwieback aufheben? Ich dachte, ihr könntet es kaum erwarten, ihn zu bekommen. Da sagte eins der älteren Kinder, wir möchten doch erst beten und Gott danken, dass der Hunger vorbei sein wird. Sie sagten das in der kindlich einfachsten Weise, als wenn das so natürlich wäre, dass es gar nicht anders sein könnte. Hier hat ein Kind verstanden, dass es Gott erstmal Danke sagen muss. Und das ist eine Lebenseinstellung, zu wissen, ich verdanke das erstmal Gott. Und das ist wichtiger als mein Trieb nach Hunger. Noch eine zweite Geschichte von einem Handwerksmeister. Ein Handwerksmeister sang jeden Abend mit den Seinen das Lied »Nun danket alle Gott«. Sein Nachbar, der anderer Gesinnung war, fragte ihn einmal, »Habt ihr denn so viel zu danken? Ihr habt doch eine große Familie und so wenig Verdienst.« Der Meister antwortete, »Ihr habt wohl recht, überflüssig haben wir nichts. Aber mit Singen und Danken an jedem Abend ist es so, für das, was wir haben, danken wir Gott, weil es uns wohl tut, und für das, was wir nicht haben, danken wir Gott, weil wir es nicht brauchen. Das, was wir haben, dafür danken wir. Das, was wir nicht haben, das brauchen wir nicht. Und ich finde, an diesen Geschichten wird das so deutlich, dass Menschen ihre Dankbarkeit als Lebenseinstellung haben. Ihre dankbare Haltung als Lebenseinstellung leben. Und das führt zu geistlichem Wachstum. Dankbarkeit soll unsere Lebenseinstellung sein, denn das führt zu geistlichem Wachstum. Ja, das Predigtthema ist ja, alles kommt von Herrn und alles weist auf Christus hin. Und zu Christus möchte ich jetzt kommen. Auch Christus redet ein paar Worte, die mich doch sehr stark an das Versorgen und auch somit an Erntedank erinnern. Und Jesus spricht in Johannes 6, in den Versen 35 bis 51, spricht zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Ein bisschen später sagt er dann, eure Väter haben das Brot oder das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das ist mal so ein Auszug aus Johannes 6. Und ich finde es interessant, was Jesus hier anspricht. Er spricht nämlich hier etwas an, wo man merkt, ja, da gibt es was, was ja, nicht so positiv ist teilweise. Nämlich das hier zum Beispiel, Hungern und Dürsten. Das ist etwas, was jeder von uns kennt. Jeder von uns weiß, was Durst ist. Jeder von uns kennt Hunger, auch wenn manche von euch es heftiger erfahren haben als wir jungen Leute. Ja, also da will ich schon Respekt vorhaben. So richtig hungern zu müssen, das habe ich zum Glück noch nie erleben müssen. Deswegen könnte man eher sagen, ich weiß, was Appetit bedeutet. Aber so in gewissen Abstufungen kennen wir es alle, was Jesus hier meint. Jeder von uns kennt Hunger und jeder von uns kennt Durst. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Menschen, der jeden Tag das beste Essen der Welt isst. Jeden Tag 3 Sterne Michelin. Besser geht's nicht. Welches Problem hat dieser Mensch trotzdem? Er wird immer wieder Hunger haben. Er wird immer wieder Durst bekommen. Er wird nie frei davon werden, dass er Hunger oder Durst haben wird, bis er stirbt. Und das Sterben, das ist auch das, was Jesus hier anspricht. Da sterben Menschen, obwohl sie ja Essen in der Wüste hatten, wo sie eigentlich Versorgung erleben durften. Die Frage ist, was möchte Jesus damit andeuten? Was Jesus hier deutlich macht, alle irdischen Gaben sind begrenzt. Nichts davon kann uns ausfüllen. Selbst wenn du der Mensch bist, der jeden Tag das beste Essen isst, auch du wirst immer wieder Hunger und Durst bekommen und auch du bist dazu bestimmt, eines Tages zu sterben. Und es wird deutlich, die irdischen Gaben, die können uns gar nicht alles geben, was wir wollen und was wir brauchen. Wir sind nicht so, dass wir unendlich leben können. Aber das Schöne ist, dabei bleibt es ja nicht stehen, denn wenn wir uns das, ja, den Satz richtig angucken in voller Länge, sagt ja Jesus, wer zu mir kommt, der wird nicht hungern und wird niemals dürsten. Und Jesus geht ja noch weiter, wer zu mir kommt, der wird leben in Ewigkeit. Das heißt, was Jesus hier deutlich macht, ist, dass nur er uns geben kann, nur das uns geben kann, was uns innerlich vollends ausfüllt. Nur er kann uns geben, was uns innerlich vollends ausfüllt. Ihr könnt euch die reichsten Menschen der Welt anschauen und schaut sie euch genau an. Ihr jungen Leute, schaut euch die Leute auf TikTok sehr genau an, wenn sie ihr tolles Leben immer präsentieren. Welches Problem haben sie trotzdem? Innerlich, sie haben nie genug. Sie wollen immer mehr. Es reicht nicht. Ja, Elon Musk will zum Mars fliegen, wenn er das geschafft hat, dann hat er den Hunger, zum Saturn zu fliegen oder wo auch immer hin. Wir merken, der Hunger reicht nicht. Du kannst noch so reich sein, aber nichts kann dich ausfüllen, was die Welt dir hier bietet. Nur Christus kann uns geben, was uns innerlich vollends ausfüllt. Und auch das ist so ein wichtiger Gedanke zu Erntedank, dass er uns innerlich satt machen möchte, und zwar vollends. Der dritte Punkt, den ich euch weitergeben möchte, ist, in Christus finden wir alles, was wir brauchen. Christus will uns alles das geben, was wir brauchen. Aber was heißt das nun für Erntedank? Ja, ich bin über so einen Satz gestolpert, der so ein bisschen deutlich gemacht hat, wenn wir schon für das materielle Versorgen Gottes danken sollen, also hier das Essen, was wir jeden Tag haben, die Versorgung, die wir erleben dürfen, wenn wir da schon für danken sollen, dann sollen wir erst recht dafür danken, welches unendliche Geschenk uns Jesus geben möchte, dass er diesen inneren Hunger für immer stillen möchte. Dann sollen wir erst recht dafür dankbar sein. Und jetzt die große Frage, wie sieht dieser Dank aus? Wie soll dieser Dank aussehen? Da habe ich den letzten Bibelvers für euch rausgesucht. Ist ein recht bekannter Bibelvers, aber ich habe ihn mal umgedreht. Den zweiten Satz nach vorne, weil dann wird manchmal doch ein bisschen die Bedeutung einem etwas klarer. Und er startet so, er steht in Matthäus 6, Vers 33. Alles, was ihr braucht, wird euch hinzugefügt werden. Alles, was ihr braucht, wird euch gegeben werden. Das klingt doch super. Alles, was, das klingt doch wunderbar. Dieser Satz ist aber an eine Bedingung geknüpft. Und das ist der zweite Satz. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das heißt, wir sehen, die Versorgung, die wird uns versprochen durch Christus. Er wird uns das geben, was wir brauchen. Aber die Bedingung ist, dass die treue Nachfolge in unserem Leben an erster Stelle steht. Treue Nachfolge soll an der ersten Stelle stehen. In Christus finden wir alles, was wir brauchen. Und da wir alles in ihm haben dürfen, können wir ihm auch ganz nachfolgen. Da wir alles in ihm haben, können wir ihm ganz nachfolgen. Ich habe zum Abschluss noch eine Geschichte hier, die sich so tatsächlich zugetragen hat. Es hat mit diesem Bild hier zu tun. Manch einer kennt es vielleicht auch schon. Dieses Bild, das hing ja lange Zeit auch in einem Museum. Und davon erzählt das auch. Durch die hohen Fenster der Düsseldorfer Gemäldegalerie flutete heller Sonnenschein. Die wenigen Besucher, Herren und Damen in der Tracht des Spätbarock, lustwandelten plaudernd durch die Säle. Hier und dort machten sie vor einem Bilde halt, betrachteten es und gaben ihr Urteil ab. Nicht alle, welche diese Räume aufsuchen, taten es aus Kunstbegeisterung. Viele wollten nur die Langeweile der unausgefüllten Stunden des Tages totschlagen. Umso mehr fiel ein junger Mann auf, der versunken vor einem Gemälde stand, das den leidenden Heiland darstellte. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Las er. Man merkte es dem jungen Mann an, dass ihn nicht so sehr die künstlerische Ausführung des Gemäldes fesselte, als vielmehr die Inschrift. Das tat ich für dich. Gefesselt stand er vor dem Gemälde und führte sich den Leidensweg Jesu vor Augen. Ihm kam Johannes 3, Vers 16 in den Sinn. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Noch lange stand der junge Graf Zinzendorf von seinen Gedanken überwältigt vor dem Bilde. Zeit und Ort hatte er vergessen. In seinen Ohren klang die Frage nach: Was tust du für mich? Was konnte er für Jesus tun? Es wurde ihm klar, dass nur eines des großen Opfers auf Golgatha würdig werde: das eigene Leben, sein Wollen, Denken und Fühlen. Zinzendorf verließ rasch den Saal. Er wollte nach diesem großen inneren Erlebnis nichts anderes mehr sehen. Der Eindruck dieser Stunde aber begleitete ihn durch sein ganzes ferneres Leben und machte ihn zu dem großen Bahnbrecher der deutschen Heidenmission. Hier ist ein Mensch, der verstanden hat: Ich muss die Nachfolge an erste Stelle stellen. In Christus finden wir alles, was wir brauchen. Und da wir alles in ihm haben dürfen, können wir ihm auch ganz nachfolgen. Das ist das, was Christus sich von uns wünscht, diese treue Nachfolge. Ich möchte zum Schluss nochmal die Punkte zusammenfassen. Als erstes hatten wir festgehalten: Gott ist unser allumfänglicher Versorger. Und daher sollte er das Zentrum unseres Dankes sein. Der zweite Punkt: Dankbarkeit soll unsere Lebenseinstellung sein, denn das führt zu geistlichem Wachstum. Und als dritten Punkt: In Christus finden wir alles, was wir brauchen. Und da wir alles in ihm haben, können wir ihm ganz nachfolgen. Amen.